Am Telefon darf ich begrüßen Ulrich Heiden aus Russland. Hallo, sei gegrüßt.
Schönen guten Tag. Hallo.
Schön, dich mal wieder hier zu hören. Du hast einen Reisebericht verfasst, der mir sehr am Herzen liegt und über den ich mit dir sprechen möchte. Mariupol, die Stadt. Erzähl.
Ja, ist eigentlich toll, dass ich da gewesen bin. Und ich habe natürlich auch ein sehr gutes Gefühl, dass ich wieder heil zurückgekommen bin, weil so völlig ungefährlich war es nicht. Also wir haben praktisch am letzten Tag, war das 17., glaube ich, oder 18. Januar, fiel auf einmal der Strom aus und eine Frau, die uns den Kulturpalast, einen großen Kulturpalast, der wieder aufgebaut wird, zeigen wollte, die musste erstmal telefonieren und erzählte sie, dass praktisch großer Teil der Stadt Mariupol ohne Strom ist, weil Drohnen irgendwelche Leitungen verletzt haben und diese Leitung haben auch dazu geführt, dass die zerstörten Leitungen haben dazu geführt, dass die regionalen kleinen Wärmekraftwerke, die Wohnungen mit Wärme versorgen und dass sie auch nicht mehr arbeiten. Naja, also das ist normal in der Volksrepublik Donetsk. Also ich habe dann recherchiert, dass praktisch in diesen Tagen 17., 18., dass da praktisch ein Drittel der Volksrepublik war durch Drohnen, also mit Stromproblemen beschäftigt und ausfallender Wärmeversorgung und so weiter. Ich meine, darüber berichten ja die deutschen Medien nicht, aber das kriegt man dann eben vor Ort mit.
Ja. Wie sieht die Stadt eigentlich jetzt aus?
Ja, die Stadt sieht eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, sieht toll aus. Also gut, man sieht natürlich, ab und zu sieht man schon Häuser, die noch nicht zu Ende wieder aufgebaut sind. Man sieht auch sogar richtige Ruinen noch am Rand, so ein Einkaufszentrum, was vielleicht gar nicht wiederhergestellt wird, aber man sieht vor allen Dingen in der Innenstadt sieht man eben wunderbare restaurierte also Häuser aus den 40er Jahren, also des letzten Jahrhunderts und also im Stalin-Stil, wie man so sagt. Mhm. Und das Theater ist eben wieder aufgebaut und ist auch wieder im Betrieb auch und eben auch, man sieht viele große Wohnhäuser auch mit solchen modernen Malereien, also das sind so Porträts von Jugendlichen oder einfach Jugendlichen, die irgendwie so modische Lebenssituationen werden da dargestellt und es wirkt irgendwie alles ganz normal und ich meine, so im Rückblick bin ich so richtig schon nostalgisch, weil wir waren auch am Asow-Meer, da ist so ein schöner Park und den haben sie auch wiederhergestellt und da gibt es dann von der russischen Marine so ein neues Ausbildungszentrum und da kamen dann gerade junge Kadetten in Rot, liefen gerade zu einer Veranstaltung und naja, also es war sehr eindrucksvoll, die Leute waren auf der Straße, waren eigentlich gesprächig, also ich habe vor dem Theater habe ich zweimal oder sogar dreimal Interviews mit Leuten geführt. In der Uni war es, wo wir auch waren, war es etwas schwieriger. Also da waren die Professoren, waren sehr gesprächig. Also mit zweien haben wir gesprochen, auch mit der Rektorin. Und die waren sehr engagiert und haben also ihre ganzen Probleme auch geschildert, die sie hatten. Eben im Jahr 2022, sehr, sehr dramatische Probleme. Und die Studenten waren natürlich, das kenne ich auch aus russischen Universitäten, da stehst du dann vor völlig unbekannten Menschen und die gucken dich mit großen Augen an und naja, aber wir haben dann doch, sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und ein Mädchen hat dann erzählt, dass Nastja hieß, die hat erzählt, dass sie praktisch in 3 Wochen mussten sie ja praktisch ausharren, konnten auch nicht flüchten aus der Stadt und haben dann Nahrung irgendwie sich von den Schwiegereltern geholt und als denn die russischen Soldaten da waren, haben die, so hat sie erzählt, eben ihren gesamten Militärproviant an das Haus abgegeben, wo diese Soldaten auch in der obersten Etage wohnten. Und naja, es war ganz komisch, weil zum Beispiel die Jura-Professorin sagte einmal, Es hörte, also dieses ganze Chaos, es hörte erst auf, als unsere Streitkräfte da waren. Also das hört sich natürlich komisch für an, so für eine Frau, die noch bis vor kurzem ukrainische Staatsbürgerin war, sagt dann unsere Streitkräfte. Damit meinte sie die russischen Streitkräfte. Und ich meine, dazu muss man eben wissen, dass Mariupol ist eine russischsprachige Stadt. Da wurde natürlich auch von Leuten ukrainisch gesprochen, aber die Hauptsprache war Russisch und ich habe dann auch gefragt, wird denn noch Ukrainisch in Schulen unterrichtet? Da sagte die Direktorin von der Uni nein, hat das auch nicht weiter kommentiert, aber das habe ich auch so das Gefühl, dass eben doch diese Verhärtung zwischen Russland und der Ukraine hat jetzt dazu geführt, dass eben so ein totales Multikulti läuft da jetzt nicht mehr, zumindest was die Sprache angeht, ne? Weil natürlich diese ukrainische Sprache ist natürlich schon jetzt belastet durch durch die Angriffe der ukrainischen Armee auf zivile Gebiete eben schon seit 2014. Und naja, also man hatte eben einen Blick auf das Asow-Meer, das lag da so im Abendhimmel ganz ruhig und es war richtig idyllisch und auch um das Theater herum wunderbarer Park. Naja, man merkte immer wieder, dass die Leute ihre Stadt lieben und also diese Nastja, von der ich erzählt habe, die hat gesagt, ja, ich habe gesagt, wie viele Bekannte von dir sind umgekommen? Sagt sie, also 5 Personen, ne? Also aus ihrem Alter. Und auch
Ja.
eine andere Frau sagte auch, also die zuständig war für den Wiederaufbau, viele Kinder seien auch gestorben. Und während der Kämpfe und eben alle, mit denen wir gesprochen haben, also vor allem die Erwachsenen, haben aber sehr klar auch gesagt, dass eben die vielen Toten auch damit zu tun haben, dass eben das Azov-Bataillon und die ukrainischen Soldaten, also vor allen Dingen Azov, haben sich in irgendwelchen Unis oder an der Uni, in Kulturhäusern, in obersten Stockwerken von mehrgeschossigen Wohnhäusern also verschanzt und haben also verhindert regelrecht, dass die Leute flüchten konnten. Also erst haben sie diese Juraprofessorin sagte, sie haben gesagt, ja, wir können jetzt gehen, also wir können die Stadt verlassen. Und als sind die ersten Leute losfuhren mit dem Auto, haben die dann auf die Leute geschossen, die flüchten wollten. Also das heißt, alle, mit denen ich gesprochen habe, haben erzählt, dass praktisch diese Azov-Leute, die wollten eben die Zivilbevölkerung eben als Schutzschild, brauchten sie als Schutzschild. Ne?
Ja.
Und naja, und das ist natürlich, ich habe das auch schon oft gehört, also ich beschäftige mich mit der Sache schon lange und das ist jetzt für mich keine neue Information. Das ist natürlich für Deutsche, ist das schwer zu glauben vielleicht, oder auch, da denkt man ja, das ist russische Propaganda. Weil wie können die denn ihre eigenen Leute nicht aus dem Kriegsgebiet rauslassen, ne? Aber ich meine, das hat damit was zu tun, eben dass auch das gibt eben kein richtiges Vertrauen zwischen den vorwiegend russischsprachigen Leuten im Donbass und den ukrainischen Streitkräften, die oft eben aus dem Westen der Ukraine kommen und die im Osten leben und die sich selbstständig machen wollten, auch gar nicht als ihre Bürger mehr ansehen, sondern sozusagen sowieso als russisch verseucht irgendwie, ne?
Ja.
Ich meine, und das ist ja auch keine, wie will man denn das wieder erobern und wieder befreien, wenn man diese Menschen nicht achtet, auch wenn sie eine andere Meinung haben zur Frage der Sprache und so weiter. Naja.
Ja, ist eine unglaubliche Sache. Ich erkläre mal ein bisschen noch dazu für alle, die sich jetzt so ein bisschen reingerumpelt fühlen in das Gespräch. Mariupol gab es auch große Aufstände um 2014. Die Stadt ist aber damals noch nicht zur Donetsker Volksrepublik gekommen, ist dann nach der Beginn der militärischen Sonderoperation 2022 im Mai oder Juni war das dann im Grunde genommen von russischen Truppen befreit worden, ist die Hochburg des Azov-Bataillons gewesen, also der Rechtsextremen, auch sichtbar mit Hakenkreuz und SS-Runen in der Ukraine und wird eben seitdem auch begleitet von erheblicher Medienberichterstattung. recht prunkvoll wieder aufgebaut. Ich selbst verfolge die Stadt in einem Videokanal auf YouTube, Mariupol Video. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Den gibt es schon vor der Sonderoperation. Das ist ein Amateurkanal. Das sind ganz kleine Filmchen, 7, 8, 9 Minuten. Und da sieht man wirklich, wie es vorangeht. Der ist auch in Kaufhallen unterwegs. Der macht so Straßenaufnahmen, wo man die Menschen sieht. Und da kann man einen kleinen Eindruck von der Stadt bekommen, die du jetzt besuchen durftest. Wie viele Menschen wohnen denn jetzt eigentlich wieder in der Stadt? Das waren ja vorher, glaube ich, über 600.000. Es war ja eine richtig große Stadt. Dann natürlich nach dem Krieg viel weniger. Wie viele sind denn jetzt zurückgekehrt ungefähr? Hast du da Zahlen?
Also da habe ich leider keine Zahlen. Also das, ich hatte nur den Eindruck, dass, dass da war tagsüber war guter Verkehr und also auch niemand hat mir irgendwie gesagt, also es würden irgendwelche Leute wegfahren oder so. Also eine Direktorin sagte auch, es gab also praktisch im, also unmittelbar nach dem Ende der Kämpfe gab es so eine Stimmung, da wollten einige, haben dann noch überlegt, ob sie abfahren in die Ukraine. Die hatten sogar so einen Namen, die nannte man die Stuni, also die Leute, die warten und sich noch nicht entschieden haben. Und aber dann, da haben sie auch mit den Studenten, so haben sie versucht, die Studenten also zu beruhigen, sie zu integrieren in den Universitätsalltag, weil die von ihren Eltern eben auch, mal sagen, die Eltern hatten sich noch nicht entschieden, oder für die, naja, also kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich, die Leute haben ja auch Verwandte, also das ist ja praktisch ein, man kann nicht einfach so einen Kuchen, einfach so wie so ein Kuchen das aufschneiden, ne, sondern, da gibt es also, der eine wohnt da, der andere wohnt da und so läuft das eben. Ne? Und also ich hatte nach meiner, was ich gehört habe, hatte die Stadt also 400.000 Einwohner 2022 und nach meinem Eindruck war sie noch nicht wieder, was ich auch so gehört habe von den Leuten, noch nicht wieder voll, nicht alle wieder sind zurückgekehrt und es werden wohl auch nicht alle zurückkehren, weil die vielleicht in, ja, in der Ukraine sind oder im westlichen Ausland oder in Russland sind, also aber ich meine, ich habe mit einem Stahlarbeiter gesprochen, der jetzt in Rente ist, der hat gesagt, er war bei seinen Kindern, die in den USA leben und da war er irgendwie ein Jahr oder noch länger und ist dann aber jetzt wieder zurückgekommen und er sei sehr froh, dass er wieder da ist und dass er freut sich, dass die Stadt wieder aufgebaut wird und das war so eine Stimme, die sagte mir irgendwie, das habe ich auch von einer anderen Familie gehört, Oma mit Tochter und Kind, Enkelkind, also die sagten auch, es geht voran, es gibt am Rand von Mariupol gibt es noch Schwierigkeiten, da der Kindergarten sei noch nicht wieder aufgebaut, der Krieg zerstört war und deswegen müsste man lange dahin fahren und es gibt auch nur einen Bus und so, aber das, wir waren also nicht pessimistisch, sondern alle sehen eben, dass es wieder aufgebaut wird und dass auch Russland da mal sagen, absolut klotzt, also ich meine, die Leiterin der Abteilung für Großbauten, die sagte, in den letzten 4 Jahren wurde 500.000 Arbeiter aus Russland wurde eingesetzt, um das zu bewerkstelligen und wir haben also ein großes Wohngebiet neu, völlig neu besichtigt, was schon 2022 im November wurde das schon, war das schon betriebsfertig wieder, also einzugsfertig. Und so 5-stöckige, 6-stöckige, sehr, sehr nett auszusehende Wohnhäuser. Und naja, da haben die Leute, die eben ausgebombt wurden, die haben da eben eine Wohnung gekriegt und hatten auch relativ, sag ich mal, für deutsche Ohren, wenn man sagt, 21 Euro für die Nebenkosten, also das ist natürlich unheimlich wenig, aber ich meine, naja, also gut, das war das Einzige, was sie da zahlen mussten, also und naja, es gibt, wir haben einen Kulturpalast besichtigt, also der liegt so ganz auf einer Anhöhe mit einem Blick über die ganze Stadt und da ist auch der Zoo noch in der Nähe. Und da sah man denn noch so die Überreste, da war, hatte das Azov-Bataillon sich auch verschanzt, wie übrigens auch in der Universität. Und das war praktisch, ja, in Auseinandersetzung war das komplett zerstört und wurde jetzt wieder aufgebaut. Und naja, und die Frau, die uns hörte, die sagte so, ja, in diesem Kulturpalast, ein riesiges Ding, also 100 Meter lang und 30 Meter breit, sind unsere ganzen berühmten Sänger aufgetreten. Also sagte sie so verschiedene Namen, Schufutinski und Labs und Dolina. Und naja, also da merkte man, die war auch in dem Rayon, hatte sie sozusagen, war sie groß geworden. Und das Kulturhaus gehörte auch zu der Stahlfabrik Iljitsch. Und sie sagte eben, in diesem Kulturhaus, das war so voll von Malkursen, Kinderkurse für Kinder und also alles, was mit Kultur zu tun hat, wurde da gemacht. Und das ist natürlich für so ein Wohngebiet auch wichtig, dass es so einen Platz gibt, wo man eben kulturell sich betätigen kann. Und jetzt haben die Leute diesen Platz bisher eben nicht, ne? Und das ist natürlich von daher. Aber der Stahlarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, die Russen, er hat nicht gesagt, der hat wirklich gesagt, die Russen, also das fand ich auch komisch. Die Russen haben also zuerst die Kindergärten, die Schulen und die Krankenhäuser aufgebaut, ne? Und er sei sogar schon vom halben Jahr hätte er sich wegen der Bauchspeicheldrüse hätte er sich untersuchen lassen und umsonst wäre es gewesen, der Rezept und Medikamente und so hätte er jetzt würde jetzt wieder hingehen. Also es hörte sich wirklich so an, als ob die Infrastruktur wieder funktioniert und die Leute hoffnungsvoll sind. Und obwohl man merkte natürlich auch, wenn man sich in die Gesichter anguckte, merkte man auch, dass das sehr viel Schmerz auch ist und sehr viel auch Tränen. Ab und zu kamen auch Tränen von den Leuten und also eigentlich komischerweise bei den Erwachsenen viel mehr als bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Also, naja, es ist gut, Jugendliche, weiß auch nicht. Die werden das natürlich, haben das ja auch alles mitgekriegt, diese Belage, also diese 3 Wochen, wo sie überhaupt nicht die Stadt verlassen konnten, wo die Geschäfte geschlossen waren, wo ständig geschossen wurde und naja.
Wie ist denn jetzt, das wäre meine letzte Frage zu diesem Komplex, die Perspektive. Man sieht ja noch nicht wirklich ein Einlenken auch seitens der EU in dem gesamten Konflikt. Wie schätzt du das denn ein? Vielleicht in Kürze noch zum Schluss.
Ja, das schätze ich leider bisher negativ ein. Also ich habe das Gefühl, die EU versteift sich darauf, dass praktisch, dass dieser Krieg irgendwie weitergehen muss, obwohl ja alles darauf hindeutet, dass die ukrainische Armee absolut keinerlei Erfolge mehr hat, schon seit über 1,5 Jahren. Und dass praktisch die Tendenz, dass Russland Dorf für Dorf, Stadt für Stadt erobert, weitergeht. Also man koppelt sich, ich habe das Gefühl, in der EU koppelt man sich eigentlich von diesem schrecklichen menschlichen Leid irgendwie ab und hat irgendwie so ein ideologisches Dogma, setzt man in den Mittelpunkt, dass man also, wenn man jetzt praktisch Frieden schließt, dass man dann also Russland ermuntert, also sich das nächste Stück Erde zu holen, ne? Und ich meine, das ist ja durch nichts belegt. Ich meine, dass Russland da überhaupt jetzt ist mit seinen Truppen, hat ja auch eine Vorgeschichte. Und Russland hat sehr viel versucht, diese Sache zu verhindern. Es wollte 2021 monatelang, hat Moskau gesagt, lass uns verhandeln über Sicherheitsgarantien, ne? Der Westen hat nicht reagiert. Und ich meine, also ich sehe das leider negativ. Ich meine, eine Hoffnung hier aus meiner Sicht hier in Moskau ist, dass ich gestern gehört habe, dass die Schüler in Deutschland auf die Straße gegangen sind. Also ich glaube, das ist eine Sache, die mir Hoffnung macht. Und ich hoffe, dass die Ukrainer selber auch irgendwie sich anfangen zu regen und dass sie es geht ja schon damit los, dass man sieht bei den Videos, wenn also Männer auf der Straße eingefangen werden, dass man immer sieht, dass Frauen und Angehörige versuchen, diese Männer, die da eingefangen werden, um sie an die Front zu bringen, dass sie Frauen denen helfen. Also gerade die Frauen, also unvorstellbar, stehen daneben und schreien und versuchen da die Männer, dass sie nicht in die Fänge dieser Territorialkommandos gelangen. Und naja, also das ist gut, ich kann da keine Hoffnung machen, leider, aber ich bin trotzdem, Naja, wir müssen trotzdem, was können wir machen? Wir müssen darüber berichten, über alle Einzelheiten und müssen versuchen, dass die Menschen im Donbass nicht vergessen werden, dass nicht vergessen wird, wie der Krieg angefangen hat, was Russland auch versucht hat zu deeskalieren, bevor es dann losging 2022. Und dass wir irgendwie versuchen, weiter uns zu informieren und ja, das kann man machen.
Das machen wir hier in der kleinen Audiodatei. Ich bedanke mich zum Thema Mariupol, Ulrich Heil.
Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft.
An alle Mund-Erkrankte und dreifach Ungeimpfte, Tom Oliver Regenauer.
Hallo, hier ist Tom Oliver Regenauer und Sie hören die kleine Audiodatei.
Spendet Kraft mit einem Text von Del Big Tree. Weitergegeben auf X, ehedem Twitcher. 30% in Großbritannien lehnten diesen Impfstoff ab. Das ist die gleiche Zahl wie in Amerika, gemeint sicherlich die USA, und die gleiche Zahl weltweit unter der schwersten Propagandakampagne in der menschlichen Geschichte unter Drohungen, sozialen Druck, Schuld und Isolation, sagten 30% der Welt nein und hielten die Linie. Wir denken an 30% als kleine Zahl, das ist es nicht. Es gibt keine Apathie bei diesen 30%. Jeder einzelne dieser Leute traf eine harte, bewusste, kostspielige Entscheidung und tat das ganz allein, ohne zu wissen, dass der Nachbar genau dasselbe tat. Das war, was uns geschlagen hat. Wir haben nicht miteinander geredet. Und etwas weiter denken wir an die 70%, die es genommen haben. Wie viele von ihnen glaubten daran? Wie viele sind unter dem Druck gebrochen? Mindestens die Hälfte würde ich wetten, das bedeutet, dass 50% auf dieser Welt diesen Impfstoff nie wollten. Die da oben haben nicht gewonnen, weil sie recht hatten, sie haben gewonnen, weil sie uns Isolation fühlen ließen.
Afrikanische Länder, wo es also durchaus aber Großstädte gibt, da werden wir Bilder sehen in der Zeit zwischen Juni und August im Sommer, die wir nur aus Kinofilmen kennen.
Bestenfalls ein Pyrrhus-Sieg. Mir am ehesten für die Kriege, die sie jetzt führen, aber nicht gewinnen werden.
Hallo, hier ist Tom Oliver Regenauer und Sie hören Radio Marabu.
Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn wird im Zuge überteuerter Maskenkäufe zu Beginn der Corona-Pandemie juristisch nicht belangt, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mit. Es verbreitet weiter der Deutschlandfunk. Seit Juni 25 sind mehr als 170 Strafanzeigen gegen den CDU-Politiker eingegangen, insbesondere wegen Vorteilsnahme und Untreue. Sie sind treu der kleinen Audiodatei am 12. März 2026, einem Donnerstag.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt, trotz der Versuche der USA, Einfluss auf die Wahl zu nehmen. Die Sprecherin der iranischen Regierung, Fatemeh Mohajirani, betonte, dass der Iran keine Einmischung in seine inneren Angelegenheiten tolerieren werde.
Und er wird durchhalten und er wird auf Zeit spielen. Daran haben ernstzunehmende Kommentatoren außerhalb der Welt der gezielten Desinformation mittlerweile kaum noch Zweifel.
Die Wirtschaftslage in Deutschland ist nach wie vor deprimierend.
Und in den Schurkenstaaten dieser Welt kommen die Realitäten an. Ölreserven freigegeben, nun auch in den USA, wie in Deutschland und Österreich. Tankpreiserhöhungen nur einmal pro Tag. Aber Erhöhungen sollen es schon sein. Die Schweiz schließt vorübergehend die Botschaft im Iran. Bloomberg berichtet, Japan steigt um auf russisches Aluminium. US-Präsident Donald Trump erwägt eine Besetzung der Straße von Hormuz. Die ganze Welt sieht sich mit einer globalen Energiekrise konfrontiert. Die Hisbollah feuert 100 Raketen gegen Israel, die Operation Verschlungenes Stroh. Die USA attackieren iranische Schiffe. Auch Teheran feuert auf Israel. Der iranische Präsident Pezeshkian fordert Reparationen und Garantien als Bedingung für eine Beendigung des Krieges. Al-Mayadeen berichtet, und im Oman-Hafen Salalah brennt es. Reuters berichtet, der Iran warnt vor einem Ölpreis, der auf $200 pro Barrel steigen könnte. Da wären wir so bei 4,50 Euro pro Liter Benzin. Al Jazeera berichtet, der Iran würde eine Ausweitung des Konflikts ankündigen. Der Libanon zählt über 600 Todesopfer nach den Angriffen Israels. Und ABC News zitiert das FBI, der Iran habe als Vergeltung für den Krieg Drohnenangriffe auf Kalifornien geplant. Willkommen im Konglomerat der westlichen Werte. Lernen mit den Melodien und Schlagern der Beach Boys.
Was bleibt uns letztendlich? Wasser predigen und Wein trinken.
Als ich vor über 20 Jahren die Bilder sah, arabische junge Männer auf einen Haufen von einer US-Amerikanerin mit einem Hund und Stromschlägen traktiert, begriff ich, dass wir es sind, die weg müssen. Wir kommen dem näher. Wollen wir vorbereitet sein?
Hundreds of thank you.
Slowakei will auch nach 2027 Rohstofflieferungen aus Russland. Ursula von der Leyen meint, eine Rückkehr zu russischem Gas wäre ein Fehler. Moskau gibt zu Protokoll, der ukrainische Angriff auf Bryansk zielt auf Sabotage der Friedensgespräche. 7 Menschen kamen ums Leben, 42 Menschen verletzt, auch ein Kind. Das russische Außenministerium warf dem Vereinigten Königreich vor, die Grenzen des internationalen Rechts überschritten zu haben. Ukrainische Soldaten desertieren aus einem Ausbildungszentrum.
He was a credit.
Der Orban erklärt, Ukrainer würden seine Familie bedrohen.
Die Panzertruppen.
Der ORF berichtet, Zelensky würde auf einen Plan B hoffen. Ein Gesandter von Wladimir Putin trifft Trump-Vertraute in Florida. Und Kreml-Sprecher Peskov weist einen Bericht der Financial Times zurück. Russische Unterstützung für Viktor Orbans Wahlkampf wären fake. Rennen mit Schlager, Alexander O'Neill, fake. Sonne, Wolken, Regen, Kühler.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
In den Alpen auch Schnee, mittelfristig wieder Milch.
Diese kleine Audiodatei wurde klimaneutral produziert.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.